Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich einen Gast, der alle großen Bodybuilder von allen Verbänden zu allen möglichen Wettkämpfen überall auf der Welt in den letzten Jahren schon einmal gesehen hat. Das ist der Mann, zu dem alle Fitnessdamen und alle Bodybuilding-Herren kommen, um die schöne braune Farbe aufgesprüht zu bekommen. Das ist derjenige, der aus den Athleten am Tag X das Allerbeste herausholt, mit seiner Firma Expertan. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Leo Pippinger. Ja, Leo, schön, dass du bei mir bist heute. Ich grüße dich.
Hallo, Olaf.
Ich habe dich schon angekündigt als den Mann, der alle großen Bodybuilder auf fast allen großen Bühnen auf der Welt schon gesehen hat, weil du ja derjenige bist, der uns die Farbe verpasst, bevor wir hochgehen. Ich habe das auch so beschrieben, dass du dann das Allerbeste aus uns rausholst. Und die Frage, die sich natürlich jedem zuallererst aufdrängt, wie kommt man dazu, Tanning für Athleten zu machen?
Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Also ich habe das damals angefangen, da war ich selber eher noch, ich sag jetzt mal, aktiver Athlet und habe damals mit meinem damaligen Coach, was gleichzeitig auch Kumpel war und ist, der Schuber Bierni, der Bernhard Schuber, der damals auch das Allstars Leistungszentrum in Augsburg gehabt hat, mit dem bin ich dann, wenn ich selber nicht gestartet bin, auf die Meisterschaften mit und dann haben wir immer das bayerische Team betreut, auf der Deutschen oder so. Und wenn es halt Regionalmeisterschaften waren, dann halt seine Athleten aus dem Studio. Er hatte da auch relativ viele Athleten gehabt und war und ist da ja ein sehr erfolgreicher Vorbereiter. Und so kam ich da damals erstmals in Kontakt mit damals noch, wie ist das Zeug, Bronze Express. Da, das hast du in Berlin gekauft, das ist aber nicht wie heute, dass du irgendwo hingehst und holst dir im Bodyshop oder Online-Shop deines Vertrauens eine Wettkampffarbe, sondern das gab es in der Form nicht. Da war es dann, gehst du zum DM oder oft waren es so kleine Drogerien, die auf Kosmetika spezialisiert waren. Und da hast du dann das Bronze Express gekauft, das hat ausgeschaut, ja, orange, ne? Das hast du da dann auftragen und in mehrere Schichten, das hat einen ganz eigenen Geruch gehabt, also war auch sehr acetonlastig, also Aceton im Sinn, weil viele hier immer ja Aceton, acetonfrei. Man muss dazu berücksichtigen, jeder Selbstbräuner hat DHA drinnen, weil sonst würde er nicht bräunen, DHA, Dihydroxyaceton. Das ist das, was zum Bräunen notwendig ist und wenn heute irgendeine Firma draufschreibt, unsere Selbstbräuner sind acetonfrei, also Widerspruch in sich, weil wenn dann DHA drin ist, das ist Aceton, also kosmetisches Aceton, und dann ist er nicht acetonfrei, also ist totaler Müll, und wer denkt, der kriegt dann Aceton oder eben alkoholfreien Selbstbräuner, ist nicht, weil dann ist es kein Selbstbräuner, dann wäre es eine Instantfarbe, die tatsächlich nur auf der Haut hält, aber nicht in die Haut einzieht. Das ist die einzige Möglichkeit, um einen Aceton- oder alkoholfreien Selbstbräuner herzustellen, aber das nur am Rande, weil das immer das jetzt gerade bei dem Alkoholgeruch im Kopf gekommen ist, weil immer, ja. Ohne Alkohol und so, nö, gibt's nicht. Also dann ist kein Selbstbräuner, aber das nur, also wäre ja am Rande. Ja, dann haben wir uns da eingeschmiert damit, das waren dann so richtige Sessions am Abend, ne, da ist dann der Vorbereiter oder ein Kumpel eben gekommen, mit dem ich trainiert habe. Damals war das der Schilling Werner, war selber ein erfolgreicher Athlet. Der hat sich da als mein Betreuer, der mich begleitet hat, bereit erklärt und ist dann da rausgefahren, hat mich dann mit dem Zeug eingeschmiert. Da hast du dann ausgeschaut wie Indianer. Also war wirklich rot und dann ist am Schluss, ich weiß gar nicht mehr, was da noch drüber gekommen ist, aber am Schluss war es dann braun. Ne? Und ja, das hat mir dann immer mehr interessiert, weil die Farbe bei sehr vielen sehr oft sehr offen und ehrlich gesagt scheiße war. Und dann war das für mich ein bisschen so eine Herausforderung, eine gute Farbe auch zu machen. Dann kam ich erstmals auf einer Meisterschaft mit der Klatschfarbe in Kontakt. Da waren wir in Passau damals, das war Bayerische Meisterschaft, Quali zur Deutschen, und wir alle da unsere Sessions durchgeführt, und Tage vorher hast du da mit der Farbe rumgedreckelt, hast du gemacht und du. Und dann kam da ein Athlet, ich weiß nicht mehr, was er, Tscheche oder Pole, auf jeden Fall irgendwo Osteuropa, käseweiß. Dann kam sein Betreuer, hat da ein Döschen aufgemacht, das hat ausgeschaut wie Schuhcreme, vielleicht war es auch Schuhcreme. Und
kann man nicht wissen.
Ich bin mir nicht sicher. Möglich ist alles. Also es ist ja, die Klatschfarbe ist ja auch nur eine fettbasierende Farbe, und Schuhcreme ist ja auch nicht wirklich was anderes. Ja. Und hat da das Zeug aufgeklatscht und hat den da eingeschmiert, und der war sag jetzt mal übertrieben gesagt in 5 Minuten, aber es war mit Sicherheit auch so 20 Minuten, eine halbe Stunde, war der fertig und war braun. Und wir haben da 4 Tage vorher angefangen mit dem Mist, ne? Bronze Express am Mittwochabend, nächsten Morgen duschen, Bronze Express am Donnerstagabend, am nächsten Morgen duschen, Freitagabend nochmal irgendwelchen Mist, Samstagmorgen und dann auf den Wettkampf. Ne? Der kam da hin, käseweiß, hat sich da noch erst einmal, was ist das, und ja, gibt's bei uns nicht. Und da hat der Betreuer großen Tamtam drum gemacht von dem, und nö, und was Spezielles und so. Ne? Der Athlet selber hat kaum Deutsch gesprochen, oder eigentlich nicht Deutsch gesprochen. Der Betreuer, der hat so gebrochen Deutsch gesprochen und einen großen Hehl draus gemacht. Und dann habe ich dann einen Bernie damals gefragt, einen Schuber, der da Kampfrichter beim DBV war. Und er sagt, ja, das haben die jetzt immer mehr, so gerade im Ostblock kann man das viel beobachten. Das ist so Klatschfarbe. Und dann dauerte es auch nicht lange, dann kam das Dreamtime. Und das war dann so. Ja, das war mein Einstieg, sage ich mal, in dieses an und für sich mit Farbe und dem Backstage so beschäftigen. Dann ging es weiter, dann war ich auf der FIBO und ich bräuchte Bräune für meine Freundin damals, die auf der ersten Miss FIBO Power Beauty mitgemacht hat. Und dann war da ein Stand und dann sage ich, ja, ich bräuchte Wettkampffarbe, no German, only English, dann halt auf Englisch das Ganze, ne. Und dann habe ich einen Bernie danach gefragt, sage ich, Mensch, Bernie, was, die Farbe kann man nehmen? Ja, keine Ahnung, welche Firma, ja, das Brotan, puh, kennt er jetzt auch nicht, er weiß nicht, naja, sagt er, da kannst du es mal riskieren, probier's aus. Aber dann sagen wir, ob's was taugt oder nicht, weil, ja, um was geht's, um die Miss Shibo Power Beauty ist jetzt nicht, dass man es nicht für irgendwas weiter qualifizieren könnte, dann sehen wir, wie die Farbe ist. Gesagt, getan, ich mit denen geredet, die mir das Zeug geben, und wir sollten doch vorbeikommen, nur mal, wenn sie einen Pokal oder so gewinnt, dass sie ein paar Fotos machen können. Die mir erklärt, wie der Mist funktioniert, was erst drauf und, ne. Ja, mir das dann gemacht, am nächsten Tag sie auf die Bühne und hat die Miss FIBO Power Beauty gewonnen. Mir dahin die Fotos gemacht und dann haben die festgestellt, dass mich viele Leute kennen, weil jeder mich gefragt hat, was ist das, was machen die, was machst du bei denen? Und auf einmal hieß es, ja, willst du nicht das Zeug für uns in Deutschland machen, verkaufen, so Europa, Deutschland. Dann sage ich, weiß ich nicht, auch wieder mit Bernie geredet, Bernie, was meinst du? Er hat viel mehr Erfahrung gehabt in dem Ganzen wie ich. Das laufen könnte, sagt der Leo. Ich weiß, das haben schon viele probiert, aber bisher hat es bei keinem so hundertprozentig geklappt. Also da sind schon ein paar auf die Fresse gefallen und haben am Schluss das Zeug weggeschüttet. Aber mein Gott, muss das selber wissen. Was soll ich da sagen, kann funktionieren oder auch nicht? No risk, no fun. Also der Bernie war da immer relativ offen, aber er war jetzt auch kein blauäugiger Schönmaler. Das ist er ja heute noch nicht. Ja, dann war ich bei denen am Stand und dann sagte der Typ dort, ja, du pass auf, nachher kommt der Chef, dann rede mal mit dem. Ne? Und immer wieder in mich hineingelabert, ich soll doch, ich war da irgendwie gar nicht so angetan. Und irgendwann stand einer da und ja, und wie es dem wäre, ich könnte doch die Farben hier verkaufen, weil sie haben hier niemanden rundherum. Und sage ich, ja, kommt dann eh euer Chef und dann soll der mit mir reden und so, und dann labert der weiter, sage ich, ja, jetzt lass halt einfach mal Gott sein, euer Chef kommt ja dann, das war natürlich alles in Englisch, da kam in Deutsch gerade vor denen. Und dann sagte er, ja, er ist ja der Chef. Dann war ich erstmal da gestanden wie ein Idiot. Und dann hat der aber auch gebittet und gebettelt auf gut Deutsch, ich soll doch, und da war doch Potenzial da. Ja, ich habe mich dann überreden lassen, das Ende vom Lied. Das Auto war rappelvoll, bis unter das Dach wirklich, da hat nichts mehr reingepasst. Wir haben unser eigener Mist, weil den haben wir schon eingeladen gehabt für die Heimfahrt. Das hat noch reingepasst und das war's. Und auf dem Heimweg habe ich mir dann wirklich für mich selber gedacht, toll, Alter, da hast du jetzt wieder überreden lassen für irgendeinen Scheiß. Und dann hockst du mit dem Mist da und kannst du 5 Jahre oder bis zum Ende deines Lebens braun durch Gegend laufen, weil du den Scheiß alles gekauft hast. Hast du wieder schön gemacht. Ja. Ne? Und so hat das Ganze auch angefangen. Das war mein Kontakt dann mit Brotan auch. Und dann ging's weiter. Wie verkaufe ich jetzt den Kack? Ne? Klar kennst du Leute, aber da war das auch noch nicht mit Internet und. Das war alles noch nicht so wie heute. Ja, was machst du? Brauchst du irgendwelche Firmen, die da machen? Dann sagt der Bernie, red doch mal mit dem Fritz, ne? Also Fritz Hegemann von Allstars. Mhm. Und dann gesagt, getan, mit dem Fritz geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Fritz sagt dann, ja, dann machen wir das. Ja. Hat mir das sehr geholfen auch. Und so wurde meine Sache und mein Name dann mit Tenning über Allstars weitergetragen. Es war auch der Fritz damals, der dann sagte, Leo, mach doch das Tenning auf Meisterschaften. Ich sag, Alter, seid doch kein Mensch, so Flaschen, die kostet 30 Euro. Ne? Das Tenning, was müsst ihr denn da verlangen? Das wird's ja, in Amerika verlangen die $150, verlangst halt 130 Euro. Sag ich, das macht doch keiner. Ja, für 130 Euro. Dann haben wir damals mit dem DBFV geredet, da hat auch der Fritz, glaube ich, mehr mit denen geredet wie ich selber. Und Ende vom Lied, ja, ich war dann beim DBFV auf der Deutschen Meisterschaft, da haben wir dann 18 Athleten oder so gehabt. Ne? Und da waren wir zu dritt oder was, wo wir gesprüht haben, oder zu 40 haben. Wir haben aber gedacht, um Gottes Willen, das schaffen wir nie. Ne? Und 18 Athleten und ja, null Ahnung halt auch gehabt. Heute, wenn wir 18 Athleten auf der Deutschen Meisterschaft haben, dann ist das, ja, da kann ich fast allein machen.
Ich wollte sagen, das macht es in 2 Stunden, machst du die alleine. Ja. Ja, aber ihr habt damals schon gesprüht, gell? Das war schon das Sprühen damals
auch. Wir haben es schon gesprüht mit einem HVLP-System, also High Volume, Low Pressure. Ja, wenn du ein Hochdrucksystem nimmst, dann könnte es theoretisch, praktisch, weiß ich nicht, ich habe es nicht probiert, will es ja nicht unbedingt probieren, könnte es sein, dass du das unter die Haut schießt, das wäre dann wie Tätowieren. Und das wäre dann nicht ganz so gut und deswegen dieses HVLP-System und ganz am Anfang war es ja, da haben wir dann mit Systemen aus Amerika gearbeitet, da haben wir dann extra diese Spannungswandler braucht und da hast du den Haufen Mist mitschleppen müssen und dann nach und nach, klar, man wird immer routinierter, man weiß immer mehr, was will man, was braucht man, man kriegt damit die Farben immer mehr Erfahrung. Also ich habe dann die Amerikaner erzählen können, welche Farben man untereinander mischen kann. Da sind die dann immer ein bisschen pissig geworden, weil wenn die über einer zeigen mehr weißt wie sie selber, das haben sie nicht so witzig gefunden. Und er kann ja nicht die Farben mischen. Sag ich, ja klar, kann es, wenn es besser ausschaut. Das war dann auch immer ein Argument, das kann ich nicht machen. Sag ich, klar kann es, weil für mich zählt der Athlet und nicht, dass ich möglichst viel verkaufe oder was weiß ich. Sondern der Verkauf kommt mit der Zufriedenheit der Kunden. Aber das ist ja, man muss auch sagen, das ist auch meine persönliche Meinung. Wer es anders sieht, möge mir das nachsehen. Der Amerikaner und das amerikanische Business ist, verkaufe schnell viel. Und bei uns ist es halt, oder speziell jetzt auch bei mir, wo ich sage, ich will einen zufriedenen Kunden, weil der empfiehlt mich weiter und kommt wieder. Ja, und darum ist es mir immer wichtig, dass ich dann ein Kundenfeedback kriege oder wenn ich 100 Mal sage, wenn was ist, wenn irgendein Problem ist, kommt wieder, pfuscht nicht selber rum, weil es war dann immer keiner und am Schluss war die Farbe scheiße und alles kacke, wo ich sage, ja, warum kommt man da nicht? Das ist ja dabei im Preis, also beim Großteil, außer die haben das ganz kleine Paket, wenn wir das anbieten, aber das machen wir inzwischen ja fast nirgends mehr. Weil wir sagen, wenn die dann da rumpfuschen und selber machen und dann verschmieren sie alles, dann ist es nicht schuld, weil wir da mit irgendeinem billigen Cap-Öl drauf rumgefriemelt hat und rumgepatscht hat, sondern dann ist die Farbe schuld und der das Tanning gemacht hat.
Und ja, wobei ich jetzt mehr als einmal auch schon erlebt habe, dass ihr die Sachen, die Leute selber probieren und dann tatsächlich nicht hinkriegen am Wettkampftag, am Tag X, dass ihr die repariert. Ich habe es erst in Österreich letzten Oktober gesehen, wie deine Freundin das repariert hat bei einem Athleten, der es auch total vermasselt hat. Viele denken ja, sie kriegen es selber hin. Ja, bei dem einen oder anderen mag das vielleicht zutreffen mit der Klatschfarbe, aber es sieht niemals so aus, wie wenn es gesprayt ist mit diesen drei Schichten, ja, die ich bei dir bekomme.
Vor allem muss ich sagen, Klatschfarbe ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Also, um zu sagen, wie es ist, Klatschfarbe wurde, da war ich 23 Jahre alt, oder? Ja, 23 Jahre alt, das ist jetzt 20 Jahre her. Da ist diese Klatschfarbe, hat da ihre größte Popularität gehabt. Und vor allem, glaube ich, inzwischen ist es schon 10 Jahre, langt es noch. Da wird es bei sehr vielen Verbänden angefangen, dass man es verbietet, weil einfach überall damit rumgeschmiert wird, weil sie fettbasierend ist und damit einhergehend, jetzt nicht, weil man sagt, ah, Fett ist schlecht, sondern damit einhergehend, wenn ich das irgendwo an einer Wand hinkriege, die gestrichen ist, und wenn das keine Latexfarbe ist, dann zieht das ein und das Fett, das hat den tollen Nebeneffekt, das ist dann wie ein Spiegel. Das heißt, du kannst da drüber streichen, das hält halt nicht, weil es Fett ist. Und weil die Athleten halt leider Backstage oft alles wurscht ist, gehört nicht mir, ist mir doch egal, dann wird da umeinander geschmiert und dann hat man da Hand- und Fußabdrücke und was weiß ich was alles und wirklich Abdrücke von die Arschbacken an der Wand. Und dann muss ich, wenn der Veranstalter sauer wird, weil der muss es ja bezahlen. Weil am Schluss kommt nicht der Hallenwart und sagt, Mensch, das ist aber toll, dass da ein Bikini-Mädel ihren Arsch an die Wand verewigt hat, sondern der sagt, so, da haben wir Dreck an der Wand, wer macht das weg oder müssen es wir machen, dann kostet das. Und wenn dann der Veranstalter das, was übrig geblieben wäre, mal schnell an Hallenreinigung und Neuanstriche investiert, dass der dann pissig ist, das ist klar. Und so entstand dann dieses Verbot, ja? Weil das Abkleben, man konnte oft gar nicht so abkleben, wie die Athleten da unvorsichtig mit umgegangen sind oder dann auch, wie man gesehen hat, die Folie gibt von der Wand ab. Nö, nicht, dass man die wieder anklebt als Athlet. Man lässt sie einfach flachen und wurschtelt dann weiter. Also da war halt auch ein bisschen so mangelnde Disziplin und ich sage jetzt mal Rücksichtslosigkeit, war da mit Sicherheit auch ein Faktor und Egoismus. Ne? Aber ist so, das hat zum Verbot der Klatschfarbe dann geführt. Allerdings muss ich sagen, um darauf zurückzukommen, mit Klatschfarben, so wie sie heute existieren, sind alle so um die 20 Jahre her, dass die entwickelt wurden und auf den Markt kamen. Und seitdem wurde auch nichts mehr dran gemacht. Das heißt, wenn die heute auf der Bühne stehen, dann haben die, wie es vor 20 Jahren war, und da ist man auch noch 10 Jahre hinten nachgehängt, dann haben die einen Bronzetag gehabt oder einen Goldglanz. Das will eigentlich keiner mehr sehen. Ja, das ist ja das, was die Kampfrichter oft sagen. Man will eine vergleichbare Farbe. Ja, wenn sie dann, da ist einer, der schaut aus, also bei manchen schaut das wirklich aus, wo ich mir denke, mein Gott, so ein toller Athlet, dann voll geschmiert von oben bis unten. Also man kann mit Klatschfarbe gut ausschauen, nicht falsch verstehen. Aber die meisten wissen ja gar nicht, wie man es hernimmt.
Eben. Ich sehe das ja immer wieder. Ja, ich sehe das immer wieder. Und ich sag auch, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, um wirklich in Topform auf so eine Bühne zu kommen. Und dann spare ich an der Farbe, dass die ja nun wirklich im Finish das Entscheidende ausmacht. Nämlich, wie sehe ich im Scheinwerferlicht da oben aus? Ich finde, das ist am falschen Ende gespart.
Ja, man muss ja dazu sagen, der Sport, den wir machen, das ist ein Präsentationssport. Also da geht keiner auf die Bühne und misst den dicksten Ärmel und das breiteste Kreuz und wer hat die dicksten Waden oder was weiß ich. Da geht's nicht um irgendwelche Maße, da geht's nicht um irgendwelche Zeiten, die gelaufen werden oder irgendwelche Höhen, die man springt. Da geht's um Ästhetik, um Optik, um Präsentation. Das ist, was viele vergessen. Ja? Die rennen Tag ein, Tag aus ins Studio, da wird das Bio-Huhn gekocht, da werden die Bio-Eier reingeschoben und. Da werden Tausende von Euro in der Vorbereitung versenkt. Und am Schluss nimmt man dann macht man dann Farbe selber. Und wenn man das rechnet, wenn man jetzt das Gleiche nimmt, wie es wir nehmen, dann ist man grob, also zwei verschiedene Farben, wenn man damit hinkommt, also wenn wir jetzt drei Sprühdurchgänge machen, dann ist es eigentlich, wo man sagt, da haben wir zweimal die Overnight und einmal haben wir einen Mix, also kann man sagen, sind das drei Flaschen Farbe, jetzt sagen wir mal im Schnitt sind wir dann bei 30 Euro, sind 90 Euro plus Öl, das billigste Öl, glaube ich, sind 12 Euro die Flasche, gut, die brauchst du nicht komplett, so ehrlich muss man sein, aber dann wärst du bei 102 Euro, ja. Wir verlangen auf ein GmbF für drei Anstriche und Ausbesserungen. Aktuell jetzt wären es, glaube ich, 93 oder 95 Euro gewesen, eben mit dem Ganzen da, wo wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen erhöhen, wegen der Fahrerei, wegen dem Sprit, wegen allem, weil irgendwo man kann nicht über 10 Jahre den Preis gleich halten. Also das funktioniert auch bei uns nicht. Und irgendwo halt im Zuge dessen haben wir jetzt mal gesagt, gut, wir müssen noch mal ein paar Euro erhöhen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 3 oder 5 Euro waren, aber irgendwo da.
Ja.
Und dann, wenn aber eine Ausbesserung zu tun ist, dann kommt derjenige und wir machen das. Wenn der im Finale auf der Bühne steht und braucht Ausbesserung, dann kommt der vorher noch mal zu uns und wir machen dem noch mal eine dünne Schicht drauf, bessern alles aus, er kriegt noch mal das Finish, also den Glanzauftrag drauf und. Also das ist dann alles dabei. Jetzt, wenn der aber das alles selber macht, jetzt muss er die Farben kaufen, ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, dann ist er bei 90 Euro. Dann kauft das Öl dazu, dann ist er bei 102 Euro, weil eine halbe Dose Öl kriegt er halt nicht. Dann ist er bei 102 Euro. Dann braucht er aber jemanden, der es kann und der es vernünftig aufträgt. Und dann muss er denjenigen auch auf der Meisterschaft dabei haben, weil wenn irgendwas mit der Farbe ist, muss der ausbessern können. Und dann muss der aber auch können. Ja, also wenn der dann einfach nur drüber schmiert und denkt, damit ist es gut, dann wird es oft noch schlimmer, noch fleckiger, wenn der nicht weiß, wie es richtig gemacht gehört. Ja, Pech gehabt. Ja. Und dann ist es halt oft, wo die Athleten zu uns kommen, da wo ich halt dann sage, komm das nächste Mal gleich, dann sparst du dir das alles. Dann stehen die bei uns drin, wir helfen denen. Und dann sagt, also bisher jeder ausnahmslos, warum habe ich eigentlich die Farbe selber gemacht und bin nicht einfach zu euch gekommen? Und dann sagt er, ja, das weiß ich nicht. Das kannst du dir nur selbst beantworten. Ne?
Ja, vor allen Dingen der Stress an dem Tag zusätzlich. Ja, du bist vollkommen dehydriert als Athlet, dann läuft das nicht mit der Farbe. Das macht den Stresspegel auch nicht gerade niedriger. Ja? Und möglicherweise versaust es genau deshalb. Und das ist was ich sowieso auch bestätigen kann von mir selbst. Und wann immer ich mit Athleten aus meinem Team nochmal zu dir gekommen bin, habe gefragt, können wir es ausbessern, was können wir da noch machen, vor allen Dingen auch, was schlägst du für ein Finish vor, das kann man ja dich und deine Leute immer fragen vor Ort, du sagst dann auch ehrlich, na, Glanz würde ich nicht machen, mach's bei dir heute ein bisschen matt, weil du weißt, das muss man mal ganz klar sagen, für alle, die sich für das Thema Wettkampf-Bodybuilding interessieren, wenn einer weiß, wie ein Athlet oder eine Athletin aussehen muss, dann du. Das hat jetzt nichts mit dem Verband zu tun, wo du gerade tanzt, auf welcher Veranstaltung, sondern du weißt, wie Athletinnen und Athleten wirklich aussehen müssen. Auch was zu demjenigen passt. Mal ganz nebenbei, man kriegt von dir eben auch noch ein paar wertvolle Tipps, so wie du es letztes Frühjahr mit mir gemacht hast. Hast gesagt, Mensch Olaf, jetzt zieh endlich den Posing-Slip mal hoch, ja? Und hast mir den dann noch angepasst quasi. Der hing wirklich runter und da sah dann auch besser aus. Ne? Das sind so Dinge, die kann nur jemand machen, der viel Erfahrung hat. Und du hast ja nun in all den Jahren einfach wahnsinnig viele Athletinnen und Athleten auch gesehen. Warst, wenn man so zurückblickt, wenn du mit 23 Kontakt hattest, jetzt ist das seit 20 Jahren, warst selber Wettkampfathlet, dann kennst du ja auch einfach die Entwicklung. Ja, und die Entwicklung im Bodybuilding an sich, du bist jetzt seit fast von Anfang an bei der GmbF auch mit dabei.
Mhm.
Da warst du noch Backstage dran, da waren 30 Teilnehmer, glaube ich.
Ja, das waren nicht viele. Ja. Die erste Meisterschaft, wo ich für Behrend hingefahren bin, das war die GmbF-Meisterschaft in Brunsbüttel. Also weiter weg, glaube ich, geht's für uns kaum. Ne? Also ich könnte jetzt nur mehr an der österreichischen Grenze wohnen, so Salzburg da unten und dann Brunsbüttel ganz oben links außen auf der Deutschlandkarte. Ja, und jetzt hier vom Dachauer Raum da hoch, also du weißt selber, das ist, das war ein ganz schöner Höllenritt. Und ich muss sagen, weil damals auch der Berend dann zu mir gesagt hat, ja Mensch, Leo, ist, kann dir jetzt nichts versprechen und so, wo er da sagt, ja, mir ist, ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich bin ein Mensch, der wo immer klare Worte redet, ne, ob dir jemand gefallen oder nicht, das ist mir aber dann auch relativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde ja bei jemandem deswegen aneckt, also bei mir wird man kein drumherum reden hören. Wenn ich was scheiße finde, dann ist das scheiße und dann wird es nicht schön.
Kann ich bestätigen.
Ja. Ja. Und ich finde da auch sehr ehrliche Worte. Und damit kommen aber viele nicht zurecht, ne? Oder was heißt viele? Damit kommen einige nicht zurecht. Und so bin ich halt, weil was soll ich da drum rumreden? Weil jemand soll wissen, was ich von was halte oder auch wenn er mich zu sich, seinem Verhalten oder sonst was fragt. Und wenn ich dann sage, finde ich kacke oder warum hast du das denn jetzt bitte gemacht oder wie schaut das denn aus, dann meine ich das so. Und wenn er das nicht möchte, soll er mich halt einfach nicht nach meiner Meinung fragen. Das ist ja relativ simpel. Ja. Weil er will ja meine Meinung hören.
Wer fragt, muss die Antwort aushalten. Das ist immer
richtig.
So.
Ne? Und da hat halt der Berend dann damals auch gesagt, ja Mensch, Leo, ich kann dir da nichts versprechen und so. Sag ich, Berend, du brauchst mir nichts versprechen. Ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Ich fahre da auf eine Meisterschaft hoch. Sag ich, ihr seid in den Kinderschuhen. Ich bin in den Kinderschuhen. Und dann ziehen wir das miteinander hoch oder auch nicht. Ja? Mir ist nur wichtig, dass dann, wenn es läuft und ich war immer da, dass dann nicht irgendwo auf einmal jemand kommt, der wo dann, ja, ich mach das oder ich zahl dir oder sagt er, da brauchst du bei mir keine Angst haben, aber ich hoffe auch, dass du dich dann nicht von anderen da blöd reden lässt, weil damals war ja GmbF, also German Natural Bodybuilding Federation, ne? Also der deutsche Naturalverband, der wurde ja sehr belächelt, ja. Da hieß es ja auch, mir gegenüber, ja, was fährst du denn da hin? Was soll denn das? Und so, wie ich gesagt habe, lass doch mir meinen Frieden. Ich kann machen, was ich will. Ich mache das gern. Und ich finde die Leute dort cool. Punkt. Also gut, da habe ich vorher nicht sagen können. Aber ich sage, ich fahre da hin und schaue mir das um. Wenn es Mist ist, dann ist es Mist. Dann halt nimmer. Aber ich bin für alles offen. Und so war ich immer schon. Und so werde ich hoffentlich ja immer bleiben. Und dann bin ich da hochgefahren. Ja. Und da habe ich dann damals auch wie heißt denn? Ein Chabel aus dem Libanon, der ist inzwischen, hat sich der da auch richtig was aufbaut, den habe ich damals da als Posen noch gelernt, noch im Training am Freitag und lauter so Dinge. Chabel Abu Qatar, ja genau.
Mhm.
Und der Berend war dann ganz begeistert, weil damals war er selber noch gut im Futter gestanden, ne? Weil er dann auch sagt, ja Mensch Leo, hast du da jetzt so kein Problem mit uns, ne, ist wie du ausschaust und so. Ne? Damals, wenn man es dazu sagen, ich habe 138 Kilo gehabt, ne, trainiert, zwischen 138 und 142 und so. Ich sag, nö, für mich ist das, man macht den Sport genauso wie wir auch und aus. Ne? Damals das Thema für mich gegessen und hat da dann im Nachgang habe ich dann auch gemerkt, okay, da hat man da jetzt ein bisschen auf den Zahn gefühlt, war mir aber in dem Moment, wo ich mit dem geredet habe, gar nicht so bewusst. Und hat er dann auch gesagt, ja, ich finde das cool, ne? Weil ich da so offen bin und da jetzt nichts belächle oder schlecht rede. Oder er hat da nie irgendwo mitgekriegt, so nach dem Motto, ah, mach doch richtig Bodybuilding oder so. Was soll denn das, ne? Da wo ich sage, ich soll doch machen, wie er will. Ne? Wenn halt jemand das Bodybuilding im Natural Sinn machen, wie soll ich das machen? Wenn es jemand anders machen, wie soll ich das machen? Es ist doch jeden sein eigenes Ding. Ja? Es soll doch keiner was vorschreiben. Und das finde ich dann
das meine ich auch.
So schlimm. Also ich brauche das Ding auf keinen Finger zeigen. Was ich dann im Gegenzug ganz offen ziemlich scheiße finde, es ist, wenn dann irgendwelche, sorry, so Hans Wursten, nichts Besseres wissen, als wie auf einen Naturalverband zu starten. Und dann positiv testet werden. Also das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, null Verständnis, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich ein rotes Tuch, auch wenn ich selber nie Naturalathlet war. Aber das ist für mich ein rotes Tuch. Also das ist für mich einfach Beschiss. Und das sollte man lassen. Das
ich finde, auch da geht man dahin, wo auch wieder die Chancen dieselben sind. Ja, Bodybuilding an sich, wir vergessen das ja immer, es ist ja für uns der Nabel der Welt, ist aber eine Randsportart. Aber innerhalb dieser Randsportart selbst hat sich das Natural Bodybuilding etabliert in den letzten Jahren. Ich denke auch mittlerweile wird die GNBF als Verband nicht mehr belächelt, weil sie selber zwei große Meisterschaften ausrichtet mit jeweils über 300 Teilnehmern. Da kann sie auf jeden Fall mit allen anderen Verbänden mithalten.
Die kann nicht nur mithalten.
Und die Athleten,
wenn man jetzt rein von der Athletenanzahl auf einer deutschen Meisterschaft
ausgeht, sind es die meisten, ne?
Sind's, ja. Also was die deutschen Verbände angeht, sind es die meisten Teilnehmer. Und ich weiß es nicht, also wenn man jetzt hat, weil dann hast du natürlich, ja, das sind ja keine Qualis und. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn man eine reine deutsche Meisterschaft ausschreiben würde von einem Verband und sagt, ja, kommst du hin, ob ein Verband auch diese Athletenzahl erreichen würde. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist also, man sieht es ja auf so Junioren- und Masters-WM oder Deutsche Meisterschaft, Entschuldigung, nicht WM, Deutsche Meisterschaft vom anderen Verband, das ist auch nicht die Zahl, ne? Und von daher muss ich schon sagen, also da muss ich ganz ehrlich an Bären ein großes Lob aussprechen und sagen, Hut ab, was er da aufgebaut hat. Ne? Also das, er ist da immer dran geblieben und ich find's einfach toll, dass er die anderen einfach machen lässt. Also es ist jetzt nicht, wo man wird nie von ihm hören, oh, was machen die da oder die Stoffer oder sonst irgendwas. Das hörst du vom Bären. Da hörst du einfach nur, wenn da irgendwas ist, du, ich mach mein Ding, sollen die ihr Ding machen und alles ist gut. Und das ist diese Toleranz, ja, die immer so gepredigt wird, aber von den wenigsten gelebt wird. Und das ist aber, was ich in dem Fall jetzt was den Vorsitzenden des Verbandes, in dem Fall auch geht, beim GmbF, was ich da sehr, sehr sehe. Ja, weil er wird da sehr oft angefeindet und er ist da so gelassen und absolut tolerant, was sagt, sollen die doch machen, was sie wollen, ich orientiere mich an niemand anderen, ich mache meine Meisterschaften dann, wenn ich in den Kalender reinschaue und das für richtig halte, ich stimme das auch mit niemandem ab, ja, sondern ich mache das so, wie es für uns und für die Athleten am schlausten ist. Ja, und ich muss auch sagen, also man sieht da immer ein bisschen, er legt es meistens auch so, dass es jetzt nicht mit Athleten, wo andere Meisterschaften interessant wären, er legt es nicht auf andere Meisterschaften. Und da muss ich sagen, also finde ich auch sehr gut. Und ich weiß auch, dass er keinen Kontakt mit anderen Verbänden groß hat. Ja? Also weil er macht einfach sein Ding. Und aber trotzdem in dem Sinn für sich und seine Athleten. Ne? Und das finde ich einfach toll. Und dann hat diese Toleranz, die er gibt, die jeder immer predigt und haben will, ja, da muss man doch tolerant sein, aber für die meisten hört Toleranz da auf, wo es ihren eigenen Blickwinkel beeinträchtigt oder ihre eigene Meinung beeinträchtigt. Ne, da hat Toleranz dann ganz, ganz schnell ein Ende. Die wird immer verlangt, man soll Toleranz geben, aber dann, wenn jemand anders dann die Toleranz einfordert von denjenigen, dann hört es oft sehr, sehr schnell auf. Also das ist jetzt im zwischenmenschlichen Bereich kann man das sehr, sehr viel beobachten. Und das ist halt, wo ich sage, gibt es nicht mehr allzu viele so von der alten Schule. Ne? Also der Gürtel ist ein anderer Verband, Anno, also da, mit denen arbeite ich auch liebend gern zusammen, mit drei Buchstaben, der mit NO fängt. Was darf ich das hier nennen?
Alles sagen, das ist in Ordnung. Das ist ganz, ganz in Ordnung. Es ist ja dein Bereich, ne?
Das ist halt beim NAC.
Die NAC, ne?
Da, wo ich auch sage, man ist da auch reingewachsen, da sind Freundschaften entstanden, und auch über das Training, auch mit Athleten, Freundschaften, und klar ist das auch oft mal, wo man dann sagt, man vernachlässigt das dann manchmal unterm Jahr, weil man einfach zu viel zu tun hat und den Kopf nicht frei und, aber das ist ja, also auch hier, wenn da mal irgendjemand eine Frage hat oder einfach mal Hi sagen will oder keine Ahnung, er braucht euch da nichts denken, dann schreibt mich an oder wenn er sagt, so, ich bin in der Nähe, hat er Zeit oder nicht, würde mich gerne mal mit ihm treffen oder sonst was oder mit ihm einfach mal labern oder hier oder da oder Tipp hier oder dort, weil ich ist ja auch wohl ab und an Athleten vorbereitet oder so. Macht's das, also es ist jetzt nicht, weil ich bin dann halt oft... Es liegt aber einfach in meiner direkten Art. Ich bin dann halt sehr direkt und sage halt, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Also das kennst du ja auch, Olaf, ne?
Ja, klar. Aber es ist so. Ja, aber wenn es so ist, ist es so. Ja, weil du, ich meine, in so einer Situation, wenn einer keine Zeit hat und du sprichst ihn an und er sagt es dir, dann kannst du ja nicht ernsthaft eine vernünftige Antwort auch erwarten dann. Ja, deswegen lässt man es lieber. Und ich weiß sehr wohl, was ihr an den Wettkampfwochenenden, vor allen Dingen immer so freitags bei uns jetzt bei GmbF, und der Samstagvormittag, mal sagen wir mal so bis 10, 11 am Samstagvormittag, was ihr für Stress habt. Ich sage aber auch dazu, wer sich mit Leo treffen und unterhalten will, der geht am Wettkampftag zwischen 12 und Open End zu ihm. Da hat er Zeit, sitzt er da, da kannst du quatschen, da kannst du dir die Unterhose zurechtrücken lassen. Ja, da funktioniert's. Aber nicht, wenn die Zelte bei dir vollstehen. Viele, die noch keinen Wettkampf gemacht haben, dass wir es denen auch mal erzählen, wie das vom Ablauf funktioniert. Man hat also einen Termin bei dir gebucht, hat gezahlt und dann beginnt das Tanning. Hast das mit den drei Schichten Overnight, zwei Schichten schon erklärt. Und man steht eben auch länger dann in einem Trockenzelt mit den anderen Athleten zusammen. Ja. Ja. Und das ist, ich nenne das mal so, sicherlich Freitag und Samstag in der Früh Akkordarbeit für euch, aber wirklich von morgens weg. Ne? Das ist harte Arbeit.
Ja, was ich selber einmal, weil du kennst mir, ich nehme mir selber nicht für unbedingt so wichtig, was mich dann immer voll überrascht, wenn irgendwo bist, dann kommen die Leute und sagen, Mensch, darf ich ein Foto mit dir machen? Hä? Mit mir, warum? Das ist dann immer, wo ich mir denke, naja, dann mache ich.
Weil du sie auch alle kennst, wenn wir so an die Anfangszeit unseres Kennenlernens da zurückdenken, ich habe dich immer gefragt, wenn wir über die dicken Jungs geredet haben, ich als Natural-Bodybuilder interessiere mich aber auch für den anderen Bodybuilding-Bereich, natürlich, ja, ist ja klar, dass ich dich mal über einen Winkler gefragt habe und ich hatte dich mal gefragt, ob der Coleman wirklich in seiner aktiven Zeit so riesig war und solche Dinge. Ich meine, wenn man richtiger Fan ist und das Tag und Nacht lebt, dann interessieren einen solche Themen auch. Und wenn man da jemanden hat, so wie dich, der da auch berichten kann, auch von den großen Veranstaltungen, du bist ja wirklich überall unterwegs. Ja, Arabische Halbinsel, Amateur Olympia San Marino, italienische Meisterschaft, spanische Meisterschaft. Ich weiß nicht.
Bestimmt nicht.
Nee, okay, das war Santa Susana, habe ich gedacht, dass ihr das...
In Spanien war ich noch nie. Ich war aber der einzige Europäer meines Wissens, der auf der Mr. Olympia getämmt hat.
Ja. Genau.
Also ich genau. Olympia getämmt, das war damals ganz witzig, weil da ist der Ronny auch noch gestartet, der Rockel. Mhm. Das war, glaube ich, sehr letzt, der Mr. Olympia. Und das haben wir miteinander, sind wir irgendwie draufgekommen, er fliegt dann über und Leo, du auch, und ja klar. Und wir haben immer so ein bisschen Kontakt gehabt, zu letzter Zeit leider nicht mehr so, aber dann weiß ich jetzt eigentlich auch nicht warum, aber er war wahrscheinlich genauso viel mit anderen wie ich, ja. Haben mit Ronny eigentlich immer, wie gesagt, guten Kontakt und er hat, ja, schau mal, der und der Flug und so, dann mit der Dani, also mit seiner Frau auch geschrieben und telefoniert, dann den gleichen Flug bucht und dann haben wir da wirklich inklusive die Zwischenlandungen und alles, das gleiche Ding gehabt und das war ganz cool. Jetzt haben wir dann miteinander übergeflogen, haben da alles miteinander gemacht, haben da einmal die Nachmittage miteinander verbracht nach dem Olympia. Da hat er erst ein Fotoshooting gehabt. Ich ja durchzechte Nacht, ich nur zwei Stunden geschlafen, da ist der Ronny aufs Fotoshooting gefahren. Das war der Tag direkt nach, wo die Olympia war. Und dann haben wir uns getroffen, da wo dieses Riesenrad ist, da in Vegas, sind mit dem Riesenrad da gefahren. Mega beeindruckend, muss ich sagen, also brutal, dieses Ding. Und haben da einen schönen Nachmittag verbracht. Also, muss auch sagen, also Ronny ist so mega cooler Typ, weil er für viele ja immer so als der Blödmann nicht gestellt wird. Also der Ronny ist weder dumm, noch naiv oder was, ne? Das tut mir immer ein bisschen leid, wenn er so hingestellt wird.
Aber das ist
offen nicht.
Ich hatte mit ihm auch zu tun und das ist ein ganz aufgeschlossener, ganz intelligenter Typ, der sich selber nicht in den Vordergrund spielt, der ist sehr bescheiden. Das ist wahrscheinlich das Problem, was manche mit ihm haben, die das sagen. Der ist, was seinen Sport angeht, unschlagbar. Diese Erfahrung aus, Leo, hilf du mir mal, der hat über 60 Wettkämpfe, glaube ich, gell? Mhm.
Ja? Ja, vor allen Dingen, du musst ja schauen, was er alles gemacht hat und in welcher Zeit. Das Einzige, wo ich persönlich sehr, sehr, sehr schade finde, der Ronny ist halt nicht der Mensch, der sich in den Vordergrund stellen mag und der sich hier groß selber promoten kann oder will. Und das finde ich eigentlich sehr schade aus dem Grund, weil dann würde er jetzt wahrscheinlich ganz anders dastehen. Ja? Und jetzt hat er seine aktive Karriere beendet. Ich habe letztens mal kurz in so ein Video, da so ein YouTube-Ding reingeschaut, da wo er trainiert hat, also jetzt als wie hat's der Kasten Bodybuilding-Rentner, ne? Immer nur eine mega Form und alles, ne? Und er macht immer nur sein Ding. Ich find's Wahnsinn. Und er war bei mir privat mal und grillt und alles. Und er ist ein mega Kerl, ich mag ihn wahnsinnig gern. Und er ist offen, er ist normal, er hat keine Stahlgür, nix, mit dem sitzt er auf der Couch und machst dir deinen Mist. Und er hat immer, wenn man da auf irgendwelche, wo er Gastposing gemacht hat, gefahren sind oder was, ne? Mit Ronny habe ich immer Spaß gehabt, immer ein Kumpel und ja, das da kenne ich andere, die haben es nicht halb so weit geschafft und nehmen sie zehnmal so wichtig. Ne? Aber das macht wahrscheinlich auch die Erfolgreichen aus, die nehmen sie selber nicht so wichtig. Ne?
Müssen sie gar nicht. Ne? Also der erfolgreich ist oder stark, wenn du solchen Leuten begegnest, Leo, hast du bestimmt auch nie erlebt, dass der das ständig betonen muss. Ne? Und der Ronny ist, wie gesagt, bescheiden. Ich habe ihn als sehr klug, als guten und sehr, sehr aufmerksamen Gesprächspartner erlebt. Also das ist einer von den ganz wenigen Menschen, die mir begegnet sind, die einen ausreden lassen. Das muss ich mal sagen. Ja, da kannst du deine Sache auch wirklich erzählen. Ja. Und wie du es auch gesagt hast, der ist total lustig. Ja,
Du musst verstehen. Seinen Humor kennen und einordnen können, weil er bringt so trocken. Und das ist, glaube ich, das, wo viele dann sagen, was für ein Blödmann oder so. Weil er bringt so trocken, da wurde erstmal, wenn du ihn nicht kennst und seinen Humor, wo du da denkst, was ist denn jetzt? Ne? Und da ich auch zum sehr trockenen Humor neige, habe ich das sehr, sehr schnell einordnen können. Und man kriegt es immer wieder in die Videos mit, ne? Da wo er dann irgendwas sagt, da wo dann die Leute, was ist denn das jetzt? Aber da will ich mir denken.
Die nehmen das alle ernst, ja. Ich sag's jetzt auch gleich nochmal für unsere Zuhörer, dass das alle wissen im Punkto trockenen Humor. Der Leo und ich haben vor, mit diesem Podcast den Pulitzer-Preis zu gewinnen. Mhm. Das schneiden wir auch nicht raus hier.
Was war's denn, ja? Trockener Humor?
Ja. Das war mein Ernst, du. Sagen wir gleich dazu, das ist ja unser voller Ernst.
Ja. Mein Ernst.
Ja.
Ist da eigentlich irgendwie.
Aber weil wir.
Für den Preis? Wie ist denn das?
Das macht eine Jury, ja. Das macht eine Jury. Das läuft ähnlich wie bei der Oscar-Verleihung und ist so kompliziert wie die Präsidentschaftswahl in den USA.
Muss man da vorgeschlagen werden?
Ja, du musst für einen Pulitzer-Preis vorgeschlagen werden. Und da gibt es diese Nominierung dafür auch. Und dann kommen aber davon, so meine ich, nur 5 in die Endauswahl.
Ja, das ist sehr gut.
Und das, wobei das das Gremium, die sowas entscheiden, die sind schon wirklich, das sind schon wirklich hochkarätige Leute in dem Bereich. Ja, weil wir es gerade mit Bodybuilding, modernen Bodybuilding auch hatten, Leo. All-Time-Favorite im Bodybuilding für dich? Verbandsübergreifend. Was sagst du?
Wie meinst du jetzt? Der Athlet oder?
Wer ist dein, Athlet? Wer ist der Beste für dich?
Der Beste.
Meine hatten alle ihre Zeit, gell? Aber wo du jetzt sagst, nee, der taugt mir immer.
Also, wen ich mega gefunden habe, das war der Yates. Das hängt aber damit zusammen. Das war so die Zeit, wo ich mit dem Sport da so mein Herz voll dafür gebrannt hat, weißt du, ich meine, also das war einfach, da war der Yates, war da, das Nonplusultra und ich muss auch heute sagen, da gibt's ja diese berüchtigten Schwarz-Weiß-Bilder, die hat's damals immer bei, wie haben wir die, Novagenics, die wo die Bücher verkauft haben. Kannst du dir da noch drüber erinnern?
Das war irgendwie der kann ich mich erinnern.
Da war immer so eine Seite Novagenics und da hast du dieses Poster, hast du da kaufen können vom, oder die das, Poster vom Yates, ja, Frontansicht, ja. Seitliche Brustpose und Rückansicht. diese Poster, die habe ich so geil gefunden. Und auch den Typen und wenn der da auf die Fibo-Bühne aufklatscht ist, da hast du gedacht, die Bühne wackelt. Ne? Und dann hat der zu Smells Like Teen Spirit, hat der dann da sein Posing runterballert. Das war einfach brutal. Und wenn ich so auch wahnsinnig gern Mengen habe, das war der Mike Matarazzo. Ne? Das war einfach so ein durchgeknallter Vogel. Das war brutal. Und der Kevin Livroni, den habe ich auch richtig gern. Flex Wheeler war, also da habe ich immer geschwärmt dafür, Flex Wheeler und so, und dann habe ich den einmal persönlich auf der FIBO getroffen, und da war das, also aus meiner Sicht, man möge mir meine persönliche Meinung verzeihen, so ein arroganter Affe, und ich damals 19 oder 20 Jahre, ich weiß nicht mehr, und dann da hin und ja, und Autogramm und Foto, und dann wollte er für ein zweites Foto nur mehr extra 10 Mark haben oder so, das waren nur Markzeiten, ne? Oder 15 Mark, da habe ich mir auch gedacht, was ist denn er für Blödmann, jetzt habe ich ihm eh schon ein Autogramm abgekauft und da, ja, da ist aber nur ein Foto dabei, so, ne, da habe ich mir auch gedacht, was ist denn das, also mal davon abgesehen, weil halt alle schimpfen, ja, da muss man für ein Foto, für ein Autogramm bezahlen, ganz ehrlich, man verzeihe mir meine Aussage, ihr Vögel. Zu meiner Zeit, wenn ich auf die FIBO bin und konnte dort meine Ikonen treffen, da habe ich für ein beschissenes Autogramm problemlos 20 Mark hingelegt. Ja? Weil mir der das wert war. Und vor allen Dingen, vergesst mir eins nicht, meint ihr denn, das sind alles Millionäre, nur weil ihr sie kennt, weil die bei auf irgendeiner Bühne stehen oder sonst irgendwas, die müssen sich den ganzen Scheiß bezahlen, haben Sponsoren, nach denen der Pfeife, dass sie tanzen müssen und fahren dann dahin und dann meckert's ihr nur rum, weil die 10 Euro für ein Autogramm haben wollen, wo sie dieses scheiß Foto und das Fotoshooting wahrscheinlich auch noch bezahlen müssen. Also das hat sich so gewandelt, was ich so traurig finde. Ne? Wir haben uns sogar von Amateursportler haben wir uns die Autogramme geholt. Von einem Thomas Scheu mit seinem Schwert und seinem Bärending da, was er immer, oder Wolfskopf, was er da aufhat. Das war eine Ehre, so ein Autogramm zu haben und das in deine Bude rein zum Hängen. Ne? Und heute scheißen sie rum, wenn einer 10 Euro dafür will, oder selbst wenn einer 5 Euro will. Was? Der will da Geld dafür. Ey, das ist so verkommen, das Ganze. Ja? Da wo ich wirklich sag, die Geiz ist geil, Mentalität in jeglicher Hinsicht, das finde ich so schrecklich. Ja? Und dann auch, wenn teilweise Das geht da los, wenn man sagt, so diese ein Shirt von einem bekannten Athleten, wenn man da halt 15 Euro dafür hinlegt, dann will's keiner. Ja? Weil das kostet ja 15 Euro. Wir hätten das denen damals für das Geld aus der, weil umgerechnet zu damals kannst du sagen, das waren 15 Mark. Für 15 Mark hätten wir es denen aus der Hand gerissen. Und halt müssen die betteln, dass jemand nimmt und du kriegst dann noch ein Autogramm umsonst dazu mit meiner Unterschrift und natürlich 15 Fotos und klar spreche ich da kurz ein Video auf. Ne? Also, da wo ich mir echt denke, die müssen sich ja inzwischen mehr verkaufen, wie sich eine Prostituierte verkaufen muss. Also mehr aufdrängen. Und das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war immer so, ja, Profi sein, Profi werden, bla bla bla. Aber es ist ja inzwischen, was wir ja wirklich sagen, also das ist ja, selbst für einen Top-Profi weiß ich nicht, ob ich damit tauschen möchte oder mit einem Top-Profi tauschen möchte, wenn du halt sagst, wenn du schaust, wie unverschämt auch die Leute waren. Also ich nenne es einfach mal unverschämt. Ja, damit, da wird mit einer Respektlosigkeit mit denen begegnet und ich krieg's ja live mit, ne, weil das war einmal der Dexter Jackson bei uns am Stand für FIBO lang, den haben wir dann in der Früh abgeholt vom Hotel, am Abend zurückgefahren und da wo er auch gesagt hat, meine Fresse, hey, da stehst du hier, dann musst du dir die Leute das Zeug wahrlich aufdrängen, als ein ehemaliger Mr. O und also hätte es nicht live mitgekriegt, hätte ich echt gesagt, das kann nicht wahr sein. Und dann stehen sie bei irgendeinem, nichts gegen YouTube, aber bei irgendeinem YouTuber, dessen Namen ich nicht kenne, den Typen habe ich auch noch nie gesehen, der, man möge mir meine Worte verzeihen, ausschaut wie ein vollgeschissener Damenstrumpf. Da rennen sie dann hin und stehen Schlange und kaufen irgendeinen Mist, irgendein Tanktop. Da wo du eh wundern musst, wo hält's denn, weil Schultern sind keine da. Ja. Und also ganz schlimm, das hat sich alles so verschoben. da wo ich auch sage, also mit die Sponsoren, es ist ja nicht mehr der Athlet, der am besten ist, dass der einen Sponsor kriegt, sondern der, der sich am besten verkauft, promotet und auch hier möge man mir das Wort verzeihen, prostituiert. Ja? Finde ich nicht okay. Ich finde das nicht toll. Also,
ja, es ist halt in dem Bereich schöne neue Welt. Ja. Social Media beherrscht das, dieses ganze Thema. Und es ist leider sehr, sehr weit verbreitet, der Gedanke, dass Bodybuilding-Profis Unsummen an Geld verdienen. Es mögen einige dabei sein, die auch wirklich ganz, ganz oben an der Spitze sind und sehr, sehr viel gewonnen haben, damit hochdotierte Sponsorenverträge bekommen haben und vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr Glück hatten. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die gerade so ihren Lebensunterhalt damit verdienen können.
Das ist der Großteil, Olaf. Das ist nicht, das sind nicht die Minderheit, das ist der Großteil. Frag doch halt mal die Profis. Also David Hoffmann, der wenn sein Studio und ich glaube sein Supplement-Ding nicht hätte, also von seine Shows kann er mit Sicherheit nicht leben, bin ich mir sicher. Enrico Hoffmann, der arbeitet ganz normal, ist aus meiner Sicht eine große deutsche Bodybuilding-Hoffnung, habe auch privat viel und guten Kontakt mit ihm. Da wo ich auch sage, also für mich, ich habe ja damals das mal so reingeschmissen, der deutsche Braun Schworn, und dann hat sich das so ausgebreitet, auch der Name ist Enrico Sephönix Hoffmann. Mhm. Sephönix, der Spitzname, der Nickname, der kommt von mir. Ja. Mhm. Mhm. Also das ist, den hat er dann übernommen, weil dann wissen wollte er, warum Sephönix, ne? Na, wir haben das erklären, dann sagt er, ja, stimmt, voll geil, mach ich. Und so ist der Nickname entstanden, also der kam von mir. Ja, also da kennst du einen gern Frank, er wird euch nichts anderes erzählen. Und da sieht man auch, was da für Kontakt mit den Jungs überall da ist. Ne? Und das ist aus meiner Sicht, das ist eher einer der deutschen Hoffnungsträger, aber auch der Enrico, der muss ganz normal in die Arbeit latschen, ne? Und muss sein Geld verdienen.
Ja.
Ja?
Das geht. Ja. Die auch von den Preisgeldern einfach nicht leben können. Ja. Da musst du schon wirklich immer gewinnen, damit das funktioniert.
Ja.
Und auch dann, ja.
Da musst du natürlich auch dazu sagen, in Europa ist ja diese Profi-Szene, man versucht es ja im Moment, dass man das mehr etabliert, aber es ist halt einfach, in Amerika steht man, glaube ich, so einem Bodybuilder ganz anders gegenüber als breite Masse oder als ein Mensch auf der Straße, wie hier in Europa. Und besonders schlimm ist ja in Deutschland. Also da, ich weiß ja selber, wenn ich da 145 Kilo oder was gehabt habe und ich wollte ja nicht einmal mehr an Säge, weil die haben die ja angeschaut, als würden da links und rechts an der Stirn 2 Meter große grüne Hörner rauswachsen. Ja? Mhm. Und dann überall zu tuscheln, hängen und mit den Finger deuten. Und ich dachte, boah, nee, muss ich doch nicht haben, weißt. Da laufen sie rum, ja. Ich gehe auch nicht bei jedem vorbei und sage, boah, schau mal, Zellulite am Arsch, hier, fette Wampe, warum hängen dir als Mann die Titten runter? Mache ich ja auch nicht und deute umeinander. Ja. Aber das ist wieder das mit Toleranz und bla bla bla. Ne? Die wollen, also da will keiner hören, dass er fett ist, hässlich ist oder sonst was, das wollen die nicht hören. Aber dir will jeder aufdrängen, dass das ja viel zu viel ist, wie du aussiehst, und dass das ja nicht schön ist, wie du aussiehst, und dass das ja die Frauen nicht gefällt, wie du aussiehst. Ja, das mag ja alles sein, aber ich mache es auch nicht für dich, ich mache es ja nicht für irgendwelche Tussis, ich mache es für mich. Aber das ist, was die Leute nicht kapieren. Ne? Und dann aber, das ist das, was ich da gemeint habe vorher mit dieser Toleranz. Ne? Das ist, wenn heute jemand meint, ganz egal, was der macht, und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß es auch, ob heute jemand sagt, ja, ich bin Mann und stehe auf Männer, ich bin Frau, ich stehe auf Frauen, was weiß ich meine, ich muss das oder jenes machen. Mach es, tu, was du willst, aber lass mir meinen Frieden damit, also sprich, verlange es nicht von mir. Ja? Dann wirst du all meine Toleranz haben. Ja? Du kannst mich gern zu meiner persönlichen Meinung fragen, dann kommen wir aber auch damit klar. Ja? Aber mach, was du willst. Ja? Mach, was du willst, ich verurteile dann nichts, aber verlange nichts von mir. Und das ist das, Toleranz hat für mich auch sehr viel damit zu tun, dass man eben den anderen nicht seine Meinung und seinen Lebensstil aufbürdet. Wenn jemand das nicht möchte, dann soll er es lassen. Wenn aber jemand winselt, ah, er sieht so scheiße aus, er würde so gern was tun. Und plötzlich stellt er dann fest, da muss ich ja richtig was tun dafür. Ja? Und dann hat er keinen Bock mehr drauf und. Und dann sind aber die Leute im Nachgang, die das tun, ja alle bescheuert. Das ist dann für mich so, wo ich sage, nicht richtig. Die anderen sind nicht bescheuert, du bist einfach nur eine faule Sau. Ja? Hm. Und das
geht, geht ja um Werte. Ja, das sind ja Werte, ne, die man da auch hat.
Ja, das sind nicht nur Werte, das ist einfach eine Einstellung. Ja, du, ich habe jetzt auch die letzten 4 Jahre nicht wirklich Bock gehabt, dass ich in irgendein Studio renne und, was auch mit privaten Klimbim und was weiß ich, was alles zum da hat. Aber ich habe halt einfach keinen Bock gehabt. Ja? Und wenn dann jemand fragt, ja, warum gehst du nicht trainieren? Nicht, weil ich keine Zeit nicht habe oder hier oder da, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ja? Und das ist es, und da muss man halt auch so ehrlich sein. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe ja da so viel Zeit hier und da und dort investieren müssen. Diese Stunde, wo ich dann im Studio sein müsste oder mit hin und zurückfahren, lass es 1,5 Stunden sein, die hätte ich schon. Und die meisten Studios haben ja eh inzwischen bis um 12 auf oder was weiß ich. Und also da findest du immer, wenn ich Lust hätte, hätte ich auch die Zeit gefunden, aber ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und genauso muss man halt auch sich selber gegenüber so ehrlich sein, wenn ich halt keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Dann muss ich jetzt sagen, ich habe keine Lust. Ich habe jetzt keinen Bock, ich lasse das jetzt einfach mal. Ja, aber das kann man ja nicht, weil jeder will ja immer toll sein und top sein. Keiner cheatet auch. Das ist ja, oh, ich ernähre mich sowas von clean und alle fressen sich Unsummen von Kalorien und so in die Geschichten. Das ist dann oft, wenn man denkt, oh, seid ehrlich zu euch selber. Ne? Das ist auch so ein Thema, so diese Ehrlichkeit. Ja. Da wo ich auch sagen, also das... Da ist man immer ein bisschen hin und her gerissen. Und dann im Gegenzug ist es dann aber, um wieder bei auf die obere Ebene zu kommen, ja, von denen würde nie jemand sagen, dass er was nimmt, der ist doch logisch. Wer wird sich denn heute hinstellen im Zuge dessen, wie unsere Politik und damit auch unsere Rechtsprechung damit umgeht? Ich beschuldige mich doch nicht öffentlich selbst irgendetwas, wo ich dann damit rechnen muss, dass ich ein Strafverfahren am Hals habe oder dass der Staatsanwalt vor meiner Bude steht und mir die auf den Kopf stellt. Also das ist dann auch manchmal, wenn man denkt, so ein Ticken gesunder Menschenverstand wird einigen auch nicht schaden. Ja? Und man dann sagt, überleg mal, also wenn du jetzt dir gestern einen Joint durchzogen hast, gut, da passierte ja nicht mehr viel, oder was weiß ich, so, irgendwelche Drogen konsumiert hast oder besoffen Auto gefahren wärst und irgendwo einen Pfeiler über den Haufen ballert hast, dann würdest du dir auch nicht hinstellen und sagen, oh ja, voll gestern da da was genommen oder sonst was. Macht ja auch keiner. Und deswegen, also das ist ja immer, wo ich mir denke, schalt jetzt mal einfach euer Hirn ein, aber das ist allgemein so eine Sache, also da wo ich sage, ich weiß nicht, wie manche ticken. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, die ganze Menschheit ist blöd. Aber es wären schon beachtlich viele, da wo ich immer bei manchen Aussagen am Kopf fasse und sage, ist es mir nur früher nicht so aufgefallen? Oder ist es einfach so worden, weil sich alles immer mehr nach dem, ja, wie soll ich sagen? Man muss ja immer mehr anpassen, also du darfst ja halt gewisse Worte nicht mehr sagen, du darfst ja das und jenes nicht, ne? Weil dann bist du ja gleich, dann diskriminierst du, was ja nicht unbedingt mit Hautfarbe oder sonst was zum tun haben muss. Das kann ja sämtliche Aspekte haben. Und da wo ich mir oft denke, also früher, wenn einer blöd war, dann hast du ja halt gesagt, das ist ein Depp. Ne? Heute, wenn jemand blöd ist, dann hat er irgendwelche Krankheiten oder dann wird schön geredet und dann ist der Lehrer schuld und die Schule schuld und. Und die werden schon so erzogen, von klein auf, dass alle anderen schuld sind, nur sie selber nicht. Und auch die Gesetzgebung geht aus meiner Sicht immer mehr dahin. Das ist auch, wenn ich sage, warum muss ich denn heute einen Sportler zum Beispiel aufbürden und den behandeln wie ein Drogendealer? Ne? Wenn der halt sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, einen Weg zu gehen, wo ich nachhelfe. Ja? Und das sind für mich Aspekte, die ich nicht nachvollziehen kann. Wenn heute zum Beispiel, wenn ich heute sage, ich starte in einem Naturalverband und wenn sich dann die Politik mit Legislative, Judikative, Exekutive, wenn die sich dann da hinten dahinter hinstellen und sagen, ja, es gibt Verbände, die sagen uns wurscht, es gibt Verbände, die sagen bei uns natural, und bei so einem Naturalverband stellen wir uns hin, bilden eine geschlossene Front, und wenn da irgendwas ist, dann greift er richtig auf den Sack. Wäre ich mit wehenden Fahnen dabei. Aber dass man das in der breiten Masse so handhabt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weil inzwischen, es wird für gut geheißen, wenn heute irgendwelche Manager, wenn die heute, jetzt mal lapidar sagt, sich die Nase wegkoksen, dann ist das alles okay, weil, ah ja, die haben ja so viel Stress und. Wenn heute Marihuana konsumiert wird, alles gut. Wenn die Leute heute halt zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen, dann findet das der Staat okay, weil er Steuern einnimmt. Wenn es Hunderttausende von Alkoholtote und Abhängige gibt, allein in Deutschland, dann ist das alles gut. Aber wenn jemand ein zugelassenes Arzneimittel konsumiert, dann wird er behandelt wie ein Drogendealer. Also da gehen für mich so ein bisschen die Dinge auseinander. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, ah, das ist nicht schlimm, das kann jeder machen. Es ist einfach, wo ich sage, da fehlt es am Maßstab. Ja? Weil es ist immer meine persönliche Meinung, derjenige kann für sich selber entscheiden, was er tun und lassen will und was nicht. Ja? Und ob er das möchte und seinem Körper antun möchte oder nicht. Und wenn man das dann entsprechend handhabt und sagt, hier, dann muss das mit einem Arzt passieren und. Dann würde der Schwarzmarkt würde zugrunde gehen, den würde es nicht mehr geben. Die Pharmaindustrie würde Umsätze fahren, ich würde dann gleichzeitig als Politik die Pharmaindustrie dazu verpflichten und sagen, passt auf, so und so viel Geld davon muss in die Forschung für Krebs, bla bla bla, eingesetzt werden. Es würden Steuern eingenommen werden. Ja? Also, es wären so viele Aspekte, wo man sagt, ja, was ist daran so schlimm, wenn es jemand tun möchte, weil er tut es ja sowieso. Ja? Aber warum setzt man auf eine Stufe mit einem Drogendealer? Also das verstehe ich.
Ja. Ja, das sind eben diese zwei Seiten, ja, einer Medaille. Einmal der Kampf um natürlich einen sauberen Sport und dem, was dann gesetzmäßig dazugehört. Und da scheint es mitunter auch tatsächlich verschobene Grenzen zu geben.
Ja, ich denke halt, du wirst es nie aus der Welt kriegen, dass der Mensch die Leistung steigern möchte. Was ich dann.
Naja, dafür heißt es ja Leistungssport.
Ja. Was ich ja, dafür halt nicht verstehe, das ist, wenn man halt sagt, okay, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn sich jemand, und ich würde das ja gut finden, egal in welcher Sportart, also ob das heute der Sprinter ist oder egal wer, also das ist ja so verbreitet, also das selbst die Schachspieler dopen. Ne? Das, wenn du heute mal schaust und dich mal umhörst, es ist erschreckend, wirklich erschreckend, in welchem Ausmaß und wie breit gestreut das Sportler dopen. Und zwar bis runter, ich sage jetzt mal, auf Fußball-C-Klassen-Niveau. Also es gibt keine niedrigere Klasse. Ja? Da gibt es vielleicht nur die Freizeitkicker, ja, die wollen gar keiner Liga spielen. Und das ist dann, wo ich mir denke, du wirst es nicht wegkriegen. Du wirst es nicht wegkriegen.
Das hat sich auf alle Fälle so weit verbreitet, auch diese leistungssteigernden Substanzen. Ja, das hast du völlig recht, das kriegst du nicht raus. Das kriegst du nicht raus. Aber wie siehst du denn, nachdem du das ja quasi auch von Anfang an im Wettkampfbereich miterlebt hast, die Entwicklung im Natural Bodybuilding in Deutschland?
Also die Entwicklung ist krass, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ab und an mal, wo ich mir denke, ist der jetzt nur natural oder nicht mehr? Ne? Oft ist es aber, wenn du die auf Bildern siehst oder so, ne, da schauen die viel extremer aus, wenn sie dann vor dir stehen, ist es dann schon, wo du sagst, ja, das ist natural nur machbar. Was, wo ich öfters ins Zweifeln komme, das ist dann bei der Härte. Ja, da wo ich sag, boah. Also die Härte, da musst du schon, na, weil das ist ja, man darf ja nicht vergessen, also naturaler Muskel aufzubauen ist natürlich auch Veranlagungssache. Ne? Und das siehst du nicht von vornherein. Du hast nicht den Typen, der wo von Haus aus, wo du sagst, boah, der geborene Bodybuilder. Ne? Also wir haben damals einen gehabt, der hat mit uns, wo ich das Turnier noch gefangen habe, hat der auch gefangen. Das ist so, jetzt mal lapidar gesagt, der Mistgabelschwinger, ne, auf dem Bauernhof, ne, hat da die Strohballen um ihn angeschmissen, war echt von Haus aus schon so ein Naturbursch, so ein Kerndl geforderter, ne. Und da wo wir uns dachten, ja, wenn der jetzt trainiert, um Gottes Willen, was wird mit dem passieren, ne? Und was ist passiert? Nix. Hm. Ja, nix. Und ich war damals so ein Kerl, so ein schlachsiger Typ mit 68 Kilo. Ich habe viel Leichtathletik gemacht. Ich habe war in der Schwimmauswahl damals von der Schule und lauter so ein Mist, ne, und den ganzen Quatsch und in der Fußballauswahl da und den ganzen Mist alles. Und von daher halt eher der Leichtathlet und dann auch entsprechend eher schlachsig, also so auf 1,83 m, 1,84 m mit 68 Kilo, also da bist du jetzt nicht gerade gerät, ne? Und ja, dann das alles immer schön mitgemacht und hat mir auch Spaß gemacht und irgendwann, dann kommst du halt so in das Alter rein, ne? Da wird dann Becky interessant, da werden die Mädels interessant und. Und ich habe das halt immer als relativ ernst genommen, so mit dem Sport, und bin halt dann am Tag vorher, wenn was war, nicht weggegangen und war nicht bis um 4 Uhr in der Disco und dann noch am besten besoffen bis zum Stegrang, sondern bin halt dann rechtzeitig heimgegangen, wenn ich überhaupt weggegangen bin, hab halt nichts getrunken, war damals, also ich habe Zeit gehabt, da habe ich es komplett übertrieben, jedes Wochenende, und dann, wo ich aber mit dem Sport angefangen habe, ich habe ziemlich genau mit 18 Jahren mit Bodybuilding angefangen dann. Da habe ich dann keinen Tropfen mehr getrunken. Ja, also nur by the way, weil es mir gerade so einfällt, beim Thema Trinken. Hm. Und ja, dann hast du da deinen Staffellauf gehabt und hast du da dein Schwimmen gehabt und hast du dein Fußballspiel gehabt. Und dann war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Dann fährt der Torwart mit seinem Auto vor und erst einmal 100 Meter vom Sportplatz weg, hört er erstmal an, steckt den Kopf aus dem Auto und kotzt erstmal, ne? Dann steigt er aus, nur eins nein im Turm, ne? Und dann haben wir auch gedacht, na super. Und der steht jetzt im Tor, genauso hat er auch gespielt. Da haben dann hätten wir alle einen Kopf aushängen können und kotzen können. Ja, da sind ein paar Tore reingegangen. Und das war für mich so dann, das war halt dann so wiederkehrend. Mal der, dann wieder die gleichen, ne? Da wo du sagst, Alter, wir sind eine Mannschaft, dann sollte man doch bitte auch da zusammenhalten und wir wollen doch was erreichen. Ich mache das ja zum Spaß und blablabla. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf, dass ich mich irgendwie auf andere verlassen muss. Wurscht, ob jetzt da Staffel, Laufen, Schwimmen, sonst irgendein Mist. Ich will mein eigenes Ding machen. Und wenn ich das gut mache, will ich gut sein. Und wenn ich Scheiße mache, dann bin ich halt scheiße. Und so bin ich dann auf den Sport gekommen. Wobei, sagen wir es, mit dem Sport hatte ich eigentlich schon früher Kontakt und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und zwar damals in der Schule habe ich einen Banknachbarn gehabt, der hat zu Hause trainiert. Das war damals der Schwarz-Gerald. Und mit dem habe ich heute noch immer mal sporadisch Kontakt. Der lebt noch in Dachau. Und mit dem bin ich in der Realschule. Hat er dann immer gesagt, ja, trainier halt mal. Ich glaube, du hättest das Potenzial. Ne? Da, ich aber, du und der Scheiß und so. Und das war aber so, Gerald war so für das Alter so ein echtes Gerät. Ne? Der hat so Van Damme-mäßig einen Spagat zwischen zwei Stühle gemacht und so ein Mist, ne. Und damals so mit, der war ja älter wie mir, weil er hat eine Ehrenrunde draht. Da war er so, wir waren 16. Und er war halt dann, wo wir 15 waren, war er ja älter. Und da wo ich mir schon mal gedacht habe, war schon geil, ne. Aber ich habe dann irgendwie den Elan nicht gehabt und da war ja auch nicht der Fitnessstudio um die Ecke oder was, ne. Damals war das nicht wie heute, dass jedes Kaff drei Fitnessstudios gehabt hat. Sondern das war halt, da hast du nach Dachau fahren müssen, jetzt mit 15 Jahren, ja, wie kommst du nach Dachau? Damals ist es nicht mehr die S-Bahn gefahren, ab dem Kaff, wo ich wohne, sondern da ist dann so diese Lokalbahn gefahren, die alle heiligen Zeiten in eine Richtung gefahren ist. Ja, das heißt, dann wärst du schon mal eine halbe Stunde unterwegs gewesen bis Dachau, aber nur zu bestimmten Zeiten, dann vom Bahnhof bis zum Studio, auch nochmal 20 Minuten. Das heißt, du warst schon 2 Stunden unterwegs gewesen, nur um ans Studio zu kommen und dann trainieren auch noch. Ja. Also war das für mich mal nix. Und dann irgendwann so mit 18, da hat's mich dann immer mehr erbackt, ne? Da wo ich mir dann dachte, boah, das war schon geil, das hat mir schon gefallen. Und mir hat das auch gefallen, so Muskeln und alles, hat mir schon taugt, ne? Und dann dachte, dann habe ich da dem einen oder anderen so mein Vorhaben geschildert, dass mir das schon taugt hat. Da bin ich natürlich auf breites Gelächter gestoßen, ne? Ich, der schlaksige 68-Kilo-Typ und Bodybuilder, ne? Alles klar. Mhm. Da hat jeder gesagt, lass doch gut sein, spinnst du denn jetzt, ne? Spiel Fußball oder mach deinen Scheiß und auf mit seinen Spinnereien. Ne? Da habe ich da meine Mutter eingeweiht, sage ich, Mensch, Mann, so für einen Keller, weil da haben wir sonst einen Kellerraum gehabt, ich richte den her und dann mache ich dann so mein Studio rein. Und dann hat Mama gesagt, ja klar, super, dann schleppst du den ganzen Scheiß an, stellst die Bude da unten voll und dann haben wir den Kack umeinander stehen. Ne? Und dann schaust du es nicht mehr an. Das ist doch wieder so eine Spinnerei, ne? Na, das ist keine Spinnerei und ich will das. Nein. Der Kumpel hätte dann gerade sein Mist alles verkauft. Der hätte sich schick gefreut, ne? Weil kannst du alles haben und kriegst wieder einen guten Preis. Ne? Und dann hat er, nein, machen wir nicht. Und dann hat im Sportheim bei uns im Ort hat dann der Fitnesskeller aufgemacht. Ne? Das waren so 2 Räume. Nein, lass die miteinander. Ich glaube, das kann ich 100 Quadrat haben. Aber da war dann alles da, was du braucht hast. Dann war da ein Trainer da damals, mein erster Trainer, der Hampel reinhat, der hat heute ein Fitnessstudio in Erding und hat er immer noch. Und der hat sich dann hier ein bisschen angenommen, hat da gemerkt, ich nehme das sehr ernst und alles. Und mach das, da ein bisschen mit dem Essen und so. Der hat so eine Trainausbildung gehabt. Ne? Und dann bin ich da im ersten Jahr von meinen 69 Kilo auf 84 Kilo hoch. Ne? Und im zweiten Jahr dann auf 103 und Unmengen gefressen, ja, und gemacht und da und 3 Mal in der Woche trainiert, Montag, Mittwoch, Freitag, ja, und war da voll dabei. Dann irgendwann wurden die Gewichte da zu wenig und dann war Führerschein da mit 18, klar. Ne? Also ich habe damals da unten angefangen, da war ich dann 18 alt, das war im Februar, also 2 Monate nach meinem 18. Geburtstag. Und weil meine Mutter dann gesagt hat, du, jetzt halt lieber den Beitrag für ein Jahr, aber schlepp nicht den Scheiß in den Keller. Also das war der eigentliche Grund. Hm. Dann habe ich da angefangen. Und dann nach zwei Jahre waren es, ist dann das Gewicht langsam zu wenig geworden. Und dann habe ich mich nach einem anderen Studio umgeschaut. Habe da unten noch einmal trainiert, auch ab und an. Habe da dann auch ein bisschen als Trainer, Auskäufer. Ne? Und habe dann in Dachau trainiert. Damals im Power Gym, mir fällt jetzt der Reich, beim Reichen Ida Franz, also der vielleicht dem einen oder anderen der älteren Generation wird der Reichen Ida Franz noch ein Begriff sein. Also es war auch ganz ein bekannter, so in der Bodybuilding und Kraft-Dreikampf-Szene meines Wissens. Ja, war ein gutes Gerät am Brustkorb wie ein Elefant, du brutal, wo du reingekommen bist, war schon eine beeindruckende Erscheinung. Ne? Und dann bin ich da, damals, da war vorne, war so da im Eingangsbereich, da war so kleine Sitzgruppen mit so, da waren immer die Sporttribüne und das zeigen wir so umeinander. Und dann hockt ich mich da hin und blätter das so durch, ne? Und dann schaust halt so, weil dann einmal, ja, und ist einer gekommen und sagt, ja, machst du nie mal einen Wettkampf mit und so, sag ich, ja, wieder hier auf, ne? Und dann blätterte ich das so durch und dann, da war ich, ja, wer war denn da? Da bin ich gerade, es war da 21 vielleicht bin ich gerade dran, genau. Das war damals im Januar. Da war ich gerade am Monat 21 und blätterte das so durch und da sagt er, ja, wie alt bist denn du? Sag ich, warum? Sagt er, ja, du kannst doch, dann sag ich, ja, 21. Ja, wärst du oder bist? Sag ich, warum? Sagt er, ja, du kannst doch bis 21 bei den Junioren starten. Also ich habe nicht einmal gewusst, dass es da Junioren gibt. Und ich habe mich natürlich immer, weil wir waren in die Zeitung drin damals, wenn die auf Weltmeisterschaft gegangen sind, die deutschen Meister und. Und dann hast du dich mit denen verglichen und hast gedacht, was will ein dürrer Vogel da brauche ich gar nicht hochgehen. Und damals, klar, zu der Zeit dann, da habe ich dann so 112 Kilo gehabt, da wäre ich wahrscheinlich schon gut da gestanden bei den Junioren. Ne? Aber Ja, ich habe es nicht gewusst und mir hat es ja keiner gesagt, also ganz anders wie heute. Ne? Da war das nicht und dass du alles gewusst hast und hin und her. Heute schaust du auf Internetseiten. Damals, keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, war scheiße. Ne? Und dann ist das so, weil immer mehr gefragt haben, ja, willst du nicht mal eine Meisterschaft mitmachen und so. Und das war halt ein Studio, da waren halt hauptsächlich aktive und ehemalige Wettkampfathleten. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht soll es doch mal. Ne? Und dann habe ich das so ein bisschen mehr ins Auge gefasst. Und dann der mich da angeredet hat, willst du nicht mehr auf Meisterschaft gehen, das war der Schilling Werner, wo ich gesagt habe, der dann als mein Betreuer mal ein bisschen fungiert hat. Und der hat dann hat er gemerkt, weil ich es ja regelmäßig trainiere und das ja ernst nehme. Und hat sich da dann auch ein bisschen mit angenommen und so, weil das war ja nicht wie heute, dass du im Internet nach einem Trainingsplan schaust oder dass du zu irgendeinem hingehst und sagst, hier hast du 150 Euro im Monat und du coachst mich jetzt oder 200 Euro, sondern da hat jeder sein Ding gemacht und entweder du warst ihm würdig und er hat sich deiner angenommen und wenn nicht, dann hast du halt keinerlei Info gekriegt. Wurscht, was du gemacht hast. Da hast du dich in einem Handstand machen können und mit den Zehenspitzen wackeln und mit dem Arsch lapper Loma klatschen, das hat keinen interessiert. Ja. Und dann war das halt
heute Stieg. Ja, und heute ist ja jeder Vorbereiter. Ja. Ja, also das ist natürlich dann auch wieder ein ganz weites Feld, über das man auch ewig sprechen kann, was da gemacht wird. Aber über was ich mit dir auf jeden Fall noch sprechen will, weil es ganz interessant ist für unsere Zuhörer, es hat sich bei dir ja beruflich nochmal einiges getan. Ich hatte dich angekündigt, Leo Pippinger von Expertan, der vorhin richtig zugehört hat, aufmerksam war, hat mitbekommen, du hast Protan zunächst genannt. Du hast das viele Jahre erfolgreich für Protan gemacht. Jetzt firmierst du unter Expertan. Sicherlich für die Zuhörer, auch für die Athleten in der Zukunft ganz interessant. Das ist deine eigene Marke, ne? Die hast du ganz allein erschaffen. Das ist dein eigenes Ding.
Das ist mein komplett eigenes Ding. Also es die Entstehung, ja, es gab, um es einfach kurz zum sagen und getreu dem Motto, ziehst den Dreck weit, stinkt er weit, ne? Habe ich da gar keine Lust, dass ich da groß drauf einsteige, warum, weshalb. Es gab Diskrepanzen, Punkt aus. Und ich habe das aber schon länger gerochen. Bin halt dann meinen Weg gegangen, ne? Weil dann immer nach dem Motto, ja, nimm hier mehr ab und mach das und mach jenes, da wo ich sage, ich bin selbstständig. Wenn ich selbstständig bin, mache ich mein Ding, dann, weil wenn ich gern Angestellter wäre, dann wäre ich im Angestelltenverhältnis, weil ich habe früher als Cash- und Debitorenmanager gearbeitet, bei der immer in Financial Services. Also erst Cash-Manager, dann Debitorenmanager, dann im Fuhrparkmanagement und dann zur rechten Zeit selbstständig gemacht, 2015, 16. Und mich dann absolut da auf das Ganze mit dem Sport konzentriert, dann da halt mein Ding gemacht und ich bin halt auch jemand, ich mag das nicht, wenn ich etwas tue und dann meint jemand, der muss mir da ständig Strategien vorgeben, aber halt so, morgen so und übermorgen wieder anders und mich dann immer als Deppen dastehen lassen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann für mich selber entschieden, okay, was machst du? Und habe dann den Entschluss gefasst, nachdem ich mich intensivst mit dem allen beschäftigt habe, mit Inhaltsstoffen, mit was funktioniert wie, warum, Farben gemischt habe und. Auch genannt der Firma das ein oder andere Mal mit hilfreichen Tipps zur Seite stand, wie man was anders machen könnte oder wie die Anforderungen gerade für Deutschland und europäischen Markt sehe. Und mich da halt tiefgründig in das Wissen eingebracht habe. Also ich habe da nicht Wissen mir von denen geholt, sondern ich habe halt dann einfach mir Fachbücher geholt. Also wer mich persönlich kennt, der weiß, also wenn mich was interessiert, dann beschäftige ich mich so lange damit, bis ich alles weiß. Und gehe dann halt noch weiter und probiere. Und weil die nichts an Theorie ersetzt die Praxis, das ist einfach so. Und habe mich da immer mehr beschäftigt, habe mich dann damit verschiedene Firmen, die in der Kosmetikbranche, ja, was heißt tätig sind, die produzieren und Produktforschung betreiben, connected, weil ich auch dann, ich wollte nicht irgendwas nachbauen, sondern ich wollte was Eigenes schaffen. Ja. Da wo ich sage, ich kenne die Schwächen aller Produkte, die auf dem Markt sind. Ja, ich kenne die Stärken aller Produkte, die auf dem Markt sind. Und ich habe meine eigene Sichtweise und hätte das gern so und so. Und da habe ich dann letztendlich da eine Firma und ein Entwicklerteam gefunden, die da dann das alles so umsetzen konnten, wie ich wollte. Und wir sind jetzt mit einem Großteil der Produkte eigentlich zur Produktionsreife, ja, bis auf zwei, drei, da wo ich sage, nö, das muss nochmal anders sein. Also die verzweifeln auch regelmäßig mit mir, weil ich habe mit denen schon immer ganz, ganz nette und lockere Skype-Talks, ne? Aber ich bin halt dann auch, wenn es darum geht, wenn ich was so möchte, wie ich es möchte, kann mir keiner einreden, dass das schon so gut ist. Ne? Also da auch wieder, wer mich kennt, der weiß das, wenn ich was so haben will, dann will ich das so haben und nicht anders.
Das ist gut so.
Und da sind wir jetzt eben dran. Ich hatte mich eigentlich gefreut, das jetzt dann vorstellen zu können und da was zu tun und endlich mal komplett hundertprozentig eigene Sache zu machen, da wo ich nicht wieder von irgendjemand abhängig bin, der mich dann abschnürt, wenn er merkt, ich bin zu gut oder verdient zu viel oder sonst was aus seiner Sicht. Sondern wo ich einfach sage, ich mache mein eigenes Ding und dann weiß ich, wofür ich es mache. Und jetzt kam Corona. Und meine große Angst war da schon, wenn man dachte, boah, das werde hoffentlich nicht so das Ausmaß annehmen, dass da Meisterschaften ausfallen. Ne? Doch, es ist die ganze Frühjahrssaison ins Wasser gefallen. Ne? Also das heißt, erstmal ist jetzt ja alles bis, was Meisterschaften angeht, bis August gecancelt, weil das wäre die Frühjahrssaison mit den Folgeveranstaltungen gewesen. Ne? Weltmeisterschaft, NAC, also da hat der Jean-Marie Bermer hat die ausgerichtet in Luxemburg, haben mich mega drauf gefreut. NAC, mit dem GmbF, DFV, was weiß ich. Ne? Also mit alle, das war alles gestanden. Und dann kam es, wie es kam. Und mir wurde klar, okay, das Jahr wird für dich richtig gut, von hinten her, mega scheiße, ja? Weil man muss natürlich sehen, dass jetzt bis die ersten Meisterschaften, die jetzt wieder angesetzt sind, sind von MPC Austria, da, mit denen wo ich auch zusammenarbeite, mit Schober Wolfgang, ein super Typ, ne? By the way, und der hat ja die MPC Austria letztes Jahr im Herbst, oder was das hier, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin ganz schlecht bei sowas. Und hat er die MPC Austria quasi gegründet und selber ja ehemaliger Profiathlet und da immer nur ein Mordskerl. Ne? Und der hat jetzt, hat mir vor kurzem auch geschrieben, ja, nachdem es früher ausfällt, sind jetzt im September die Meisterschaften abgesetzt, wo ich hoffe, dass dann zumindest die Herbstsaison, dass das alles stattfindet. Ne? Weil es ist ja nicht nur, wo man sagt, ja, jetzt fällt halt Meisterschaften aus, ja, die Kunden kommen dann schon wieder und so Mist, wenn dann herrscht. Ne? Aber ich sage, nö, die Kunden kommen eben nicht, weil keiner wird Farbe kaufen, just for fun oder Training buchen, just for fun, sondern das hängt mit Meisterschaften zusammen und solange keine Meisterschaft ist, ist auch keine Einnahme. Also ich kann, weil da alle da, ja, wie die Ausfälle wohl sein werden, ja, ich kann es ziemlich genau deklarieren, bis zum Tag, wo wieder Meisterschaften sind, sind meine Einnahmen bei null. Das ist relativ einfach. Und das ist dann auch, wenn dann von vielen Herstern aus, ja, ich würde ja geholfen als Selbstständige. Ja, super.
Das höre ich auch immer wieder, aber das ist eine Wunschvorstellung und das hört sich auch mit der Soforthilfe immer so an, ja, als ob das so eine einfache Geschichte wäre. Ne?
Ja, vor allem die
Soforthilfe. Du machst es. Ja. Ja.
Die Soforthilfe ist auch so ein Ding. Da hat der Bayern gesagt, ne? Das habe ich dann auch. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wir Bayern, ne? 5.000 Euro kriegen wir vom bayerischen Freistaat, jawohl, ne? Wir Bayern. Ja, und dann hat der Bund seine 9.000 Euro ausgelobt und dann hat Bayern gesagt, ja, die 5.000 Euro werden mit den 9.000 verrechnet. Ja, also andere Bundesländer haben das nicht gemacht. Und Bayern, da wo ich noch so stolz drauf war, dass wir ja die Schnellsten und die Besten und da haben wir dann auch noch die Gratler. Ne? Also auch schön auf Bayerisch Gratler. Ja, das ist das, was ich momentan freut. Echte Gratler. Haben das zurückgezogen und verrechnen es mit dem vom Bund. Also jetzt habe ich im Endeffekt jetzt in meinem Ding für all die, die denken, wir Selbstständigen, wir kriegen so jetzt eine Dicke in den Arsch geschoben, das sind jetzt 9.000 Euro und jeder, der sich damit beschäftigt oder aktiver Athlet ist, und das gut ja, also mich trifft es halt relativ, aber das ist natürlich auch mit Wettkampfvorbereiter, weil gut, jetzt, da ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil die jetzt auch ein bisschen Ernährungspläne und so Mist brauchen, ne? Aber jetzt bei mir ist halt kein Wettkampf, keine Farbe, kein Spaß. Und dann kannst du sagen, Dezember, Januar, Februar ist ja eh schon saure Gurkenzeit. Im März geht's dann los mit den ersten Buchungen. April, Mai, Juli, August. Jetzt kann ich es ausweiten auf September, Oktober. Also es sind 11 Monate, die ich dieses Jahr überbrücken muss. Ja, statt 3. Das ist schon echt scheiße.
Das hat sich auch für mich im Coaching total verändert. Ja, es ist ja, sind ja nicht nur die Athleten. Du weißt selber, das ist der Bereich, bei dem du eigentlich als Coach am allerwenigsten Umsätze machst. Ja. Da, gemessen an der Zeit, ja, da ist es die Reputation, wenn ein Athlet gute Plätze belegt, möglicherweise auch die Werbung, eventuell in ganz kleinen Tranchen Dankbarkeit, die du dafür kriegst. Aber durch das Schließen der Studios, das normale Personal Training entfällt bei mir. Ich habe ja immer so um die 30 bis 34 Termine in der Woche. Das konnte ich zu ganz kleinen Teilen über Videotraining, funktioniert aber auch, abfangen. Aber ich weiß auch sehr wohl, über was du da redest. Und da zeigt sich eben auch einfach, dass selbstständig wirklich aus diesen zwei Worten besteht, selbst und ständig. Man immer dranbleiben muss und in so einer Situation trifft es uns hart. Ja, ich kann nur hoffen, dass die Studios bald wieder aufmachen, nicht nur wegen des Trainings, sondern auch, damit ich arbeiten kann. Du natürlich dasselbe, damit die Athleten trainieren können und Wettkämpfe machen können.
Ja, von mir aus brauchst du nicht trainieren, wir müssen nur gleich Wettkämpfe machen. Ne?
Wir müssen nur Wettkämpfe machen und zum Tanning kommen.
Ja. Den Mr. Beachbody, also geht's einfach ein bisschen joggen und dann machen wir dann gleich Wettkämpfe.
Ja, ein paar Liegestütze.
Liegestütze und Kartoffelsäcken
und irgend so Mist, ne? Solche Sachen. Aber da hoffen wir natürlich alle, dass die Situation sich bald klärt und dass das besser wird. Wir nehmen es natürlich so an, wie es ist, sind zu Hause geblieben, haben uns um uns und unser Lieben gekümmert und gesorgt. Aber letztendlich wäre es gut, wenn es bald vorbei ist.
Ja, ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Es ist ja ja, das ist so. Ich will jetzt gar nichts wieder zu sagen, weil ich habe da ein bisschen mehr.
Nein. Es ist, glaube ich, auch schon viel und so gut wie alles gesagt. Leo, weil wir es gerade hatten mit deiner eigenen Firma, mit deinem eigenen Projekt, wo und wie, ganz wichtig für die Zuhörer, kann man dich denn erreichen? Du hast einen Instagram-Account.
Ich habe einen Instagram-Account. Leo Pippinger Experten, also Pippinger mit 2 Pikschen, Paula, ja eigentlich mit 3, Entschuldigung, Paula Ida, doppelt Paula Ida, Nordpol, Gustav Emil Richard, und wenn ihr das bei Facebook eingibt oder auch bei Instagram, dann habt ihr die Auswahl von 3 Pippinger, ne? Zweimal Leonhard Pippinger, aber bei mir steht Experten dabei, und das andere Mal ist so ein älterer Herr mit grauem Haar, das bin nicht ich, das ist mein Vater. Und wenn Maria Pippinger kommt, das ist nicht mein weibliches Synonym, sondern das ist meine Mutter. Und Leo Pippinger, wo dann entweder ich drauf bin oder ja, ich glaube, ja genau, bei beiden glaube ich, bin ich auf dem Profilbild. Dann seid ihr richtig, und da könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben, mich kontaktieren, mir Fragen stellen. Also ich kenne mich jetzt auch nicht nur im Tanning aus, ich kenne mich auch mit allem anderen aus, was Athleten. Ich habe eine lange Zeit, haben wir eigenes Athleten. Ne? Das war halt dann auch, wie du vorhin gesagt hast, dann die Dankbarkeit. Ne? Weil das war dann, du hast die gemacht und hast die da, und dann war der Erfolg da, und dann, ja, aber man kann nur besser sein. Dann gibt es ja ganz viel so tolle, wenn du einen Athleten gut und erfolgreich gemacht hast, die wo dann kommen und greifen die Athleten ab. Ja? Und verspreche denen irgendwas. Ja, ich coach dich umsunst und bla, ich bringe dir einen Sponsor. Natürlich passiert dann nichts von alledem. Und dann sind sie aber trotzdem weg. Aber ich bin dann auch so, wo ich sage, wenn du gehst, dann geh. Geh mit Gott, aber geh, aber komm nicht wieder. Ja? Weil,
Dito.
Ja, es ist einfach, wo ich sage, jetzt ist, also, wenn ich heute einen, ja. Kennst selber, wenn ich heute einen Athleten vorbereite, das, also, das ist nicht von Saison zu Saison, sondern, und da wird mir jeder Coach recht geben, du musst den Athleten kennenlernen, du musst seinen Körper kennenlernen, und das dauert, also, du kannst nicht von heute auf morgen, klar gibt's Athleten, die bringst du relativ schnell, relativ gut hin, da passt alles, und dann ist aber auch diese Ehrlichkeit, ne? Dann wird gecheatet, dann wird Scheiße gefressen, dann wird am Wochenende gesoffen, ah, ich kann nicht auf meine Tafel Schokolade verzichten, ich brauche das für meine Nerven. Nein, brauchst du nicht. Wenn du was für deine Nerven brauchst, genauso ein Schock oder Hackholz oder irgendwas. Aber friss nicht Schokolade. Ne? Und das sind halt so Sachen,
ja.
da wo ich dann sage, da geht dann auch die Ehrlichkeit. Aber es ist nur schön, wenn dann die Athleten so ehrlich sind und sonst. Aber es gibt ja die, nein, ich habe alles richtig gemacht, und dann hörst du für irgendjemanden, du, das ist doch dein Athlet, ja, warum? Ja, der war da beim Essen, Mensch, hat der reingehauen. Wie? Wann? Ja, letzte Woche, am Samstag. Alter, spinnt der, ne? Also, solche Dinge, wo ich dann sage, und dann wird der Coach gewechselt, weil man hat ja nicht den Erfolg und, also, und dann ist er ganz oft, man wechselt dann gern den Coach, weil man sucht dann den Coach, da wo man hört, was man hören will, ja. Und das ist ja auch so ein Aspekt. Es gibt ja auch so viel so Coach, in Anführungszeichen. Weil die erzählen halt dem Athleten, was er Herrn mag, Fortschritt macht, der Korn schaut immer gleich aus. Ne? Das Einzige, was sie verändert, sind die Klamotten. Ne? Und irgendwelche Übungen, da wo ich sage, braucht man das? Das ist dann die Übung für den unbekannten Muskel oder was. Ne? Und dann rennen sie denen ab. Und also ganz schlimm. Ja? Aber so diese klassischen Coaches, die, wo halt einfach sagen, so und so ist es, also das wird immer weniger, und jetzt haben wir immer weniger Bock drauf, was ich mitkriege, weil halt alle sagen, naja, dann rennen sie ja dann so lange in der Gegend rum und so lang, wechseln so lange, bis sie einen Coach finden, eigentlich nicht, der sie gut macht und dahin bringt, dass sie erfolgreich sind, sondern der eher das erzählt, was sie hören wollen, dass sie geile Typen sind und mega tolle Mädels und keine Ahnung, also, aber dann such dir keinen Coach, so als Tipp für jemanden, dann such dir keinen Coach. Dann bezahl jemanden, dass er dir Honig ums Maul schmiert, ne?
Ja, da kann man sich ja eine Fanbase kaufen. Aber das ist ja so dieses Thema Coaching, Wettkampfvorbereitung. Weißt du was, Leo? Ich lade dich ein, da machen wir noch eine extra Podcast-Folge drüber. Da macht es mit Sicherheit wirklich Sinn, drüber zu reden. Ja, vielleicht unter dem Thema, wie erkenne ich einen guten Wettkampfvorbereiter? Ja,
wie gesagt,
können wir auch über uns.
Ich kann da über viele Sachen kann ich da berichten. Es ist ja auch, wo ich jetzt sage, ich mit 18 Jahren bin mit dem Sport angefangen. Ich bin 76 geboren, also wer rechnen kann, stellt dann selber fest, dass ich 44 Jahre alt werde das Jahr im Dezember. Übrigens am 23. Dezember, ne, also werden wir Geschenke machen will.
Ja.
Nicht vergessen, gleich aufschreiben.
Also nochmal, Leo hat am 23.12. Geburtstag.
Ja, also ja? Das muss ihr müsst euch da nicht groß was einfallen lassen, es reicht einfach, wenn ihr ein Geld schickt. Ne?
Ja, das ist dann nicht so, nee. Ja, der nicht so großer Aufwand, nee. Ne? Das willst du ja gar nicht.
Da muss auch keine Glückwunschkarten dabei sein, das langt so ein handgeschriebener Zettel.
Ja. Ja.
Alles Gute zum Geburtstag. Und ne,
ja,
meine Zeit.
Ja.
Das und
formlos.
Amerikanische V8 mache ich auch gern. Also wenn jemand, da muss dann nicht Geld sein, das kann auch sowas sein. Ne?
Da macht man dir eine große Freude. Aber Leo, das mit dem zweiten Podcast-Thema Coaching, Wettkampfvorbereitung, da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich da nochmal als Gast begrüßen darf. Für das heutige Gespräch möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Es war, so wie ich es auch erwartet hatte, so launig und spaßig und vor allen Dingen sehr informativ, auch für mich nochmal, obwohl wir beide uns ja nun wirklich eine ganze Zeit kennen. Auch dein Werdegang im Sport oder auch zu diesem Thema Tanning mal zu hören, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass das auch für unsere Zuhörer ebenso interessant gewesen ist. Wir haben also sehr, sehr viel über den Sport in der heutigen Zeit gehört und auch aus den vergangenen Jahren. Wie ist es zur Wettkampffarbe gekommen, haben wir auch erfahren. wichtiger Punkt. Und wie entscheiden Sie es außerdem? Und da nochmal ganz herzlichen Dank, Leo, für deine Zeit. Und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und viel Erfolg.
Ja, danke, danke. Das Gleiche dir natürlich auch, ne? Und ja, ich hoffe, dass man den ein oder anderen, auch der Athleten, auf die Meisterschaften dann wieder sieht. Das sind ja so wiederkehrend, es sind ja wirklich so sporadische Freundschaften, sag ich jetzt mal, entstanden, da wo man sie von Meisterschaft zu Meisterschaft zieht und dann auch ganz tolle Events, wo man dann einmal war. Da fällt mir das mit dem Deindl, Andreas, mit dem Andi, wo wir in Österreich waren, ja, auch mega geil.
Ja, vom letzten Jahr.
Ja, so eine Charity-Veranstaltung jemand gemacht. Und da haben die das Natural Bodybuilding vorgeführt und habe ich das moderiert und habe die Athleten gesprüht im Zuge dessen, weil das war für, dann haben die gesammelt für Kinderhospiz. Und da waren dann diese Flying Bulls.
Schöne Sache gewesen, ja.
Mega geil. Und zu solchen Sachen kommt man dann über solche Leute. Also, da wo ich auch sage, also man sieht dann auch, die Leute kennen das auch und was man macht und die Zuverlässigkeit und. Es ist einem selber immer gar nicht so bewusst. Ne? Das ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, da kommen die dann und sagen, ja, hier ein Foto oder Mu oder Mäh. Ne? Ja, das macht wahrscheinlich aus, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt. Aber wahrscheinlich ist deswegen auch nicht unbedingt ein YouTube-Kanal was für mich, weil ich glaube, mein Schmarrn interessiert keinen. Ne?
Doch, ich glaub halt, dass die Richtigen sich immer finden, die zusammenpassen. Ja, so wie es auch bei uns ist. Man erlebt Höhen, man erlebt Tiefen, das ist eben nun mal so. Und da zeigt sich, ob es funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dich.
Sehr gerne.
Und auf bald, Leo.
Ja? Bis dann, Olaf. Mach's gut.
Ich bin mir sicher, wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Leo Pippinger gehört. Wie wir jetzt bereits vereinbart haben, wird es eine weitere Folge hier dann zum Thema Coaching, Wettkampf und Wettkampfdurchführung an sich geben. Sollten unsere Zuhörer hierzu Fragen haben, können sie sich gerne jederzeit an mich wenden und wir werden diese Fragen dann während des Podcasts auch an Leo stellen. Hierzu bitte meine E-Mail-Adresse verwenden, personal-trainer@gmx.eu oder über Instagram mann.olaf. Auch dort ist es möglich, mir Nachrichten zuzustellen und mir gegebenenfalls dort auch zu folgen. Ich freue mich auf die nächste Runde mit Leo und verabschiede mich für heute.